Wer von euch, wenn ich so ein bisschen in die Runde blicke, und ich glaube, ich lasse euch auch mal in die Runde blicken, oder ihr könnt es mit der Galerie an sich selber machen. Wer von euch ist schon mal einem echten König begegnet? Mal die Hand heben. Einem echten König oder einer echten Königin? Jetzt gucke ich mal, das sind, ne? Ich sehe noch niemand. Habt ihr mal einen echten König getroffen? Muss mal alle Bilder durchgucken. Gar niemand. Ein echter König. Ja, man trifft die nicht so oft, gell, die echte Könige. Okay, dann seid ihr jetzt genau richtig. Dann müssen wir rauskriegen, woran erkennt man eigentlich einen König? Wir machen es gleich so, ich zeige euch ein Bild und ihr sollt dann sagen, ob es ein König ist oder nicht. Wenn es ein König ist, macht ihr euch so eine Krone, ja. Wenn es kein König ist, dann zeigt ihr irgendwie so an, dass ihr denkt, dass es kein König ist, ja. Also, folgendes Bild. Und zwar das hier. Ist das ein König oder ist kein König, beziehungsweise eine Königsfamilie? Wer sagt König, wer sagt kein König? Oh, die Meinungen sind unterschiedlich. Unterschiedlich. Einige sagen König, einige sagen nicht König. Okay, ist scheinbar nicht ganz so eindeutig. Ich glaube, die Königanzahl überwiegt. Ich zeige euch mal, wie man das, wie man die Familie auch noch sieht. Genau, so sieht der aus. Der König von Bhutan, wenn ich es richtig weiß, der junge König, ist das. Also gar nicht so leicht zu erkennen. Nächster Versuch ist, einen Moment. Ist das hier ein König oder kein König? Was sind eure Meinungen? Zeigt es mir mit euren Händen. Kein König, kein König, kein König, kein König. Ich sehe keinen einzigen, der sagt, es ist ein König. Ah, der Dennis ist nicht ganz sicher, weil da ein Kaiser dabei sitzt wahrscheinlich, gell? Da sitzt einer, bei dem man Kaiser nennt, aber König ist tatsächlich keiner von denen, habt ihr recht. Wie sieht's mit denen aus? König oder nicht König? Keine Könige, vielleicht die Könige der Piste, die Könige von unserer Skiausfahrt. Okay, könnte sein. Wie sieht's mit dem aus? König oder nicht König? Oh, da gibt's ein paar sehr eindeutige Meinungen. Ich sehe viele, viele, viele Königskronen. Ihr erkennt den alle. Das ist normalerweise, wenn man den so sieht, dann ist es eindeutiger, dass es ein König ist. Klar. Das ist König Willem Alexander von Holland. Der geht auch immer Skifahren mit seiner Frau Maxima. Natürlich ein König, auch wenn er im Skianzug vielleicht nicht ganz als König erkennbar ist. Ich habe noch einen. Wie sieht's mit der aus? König oder nicht König? Oh, viele, 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 viele Kronen sehe ich da. Ihr seht viele Kronen. Natürlich, ihr erkennt sie alle, obwohl sie normalerweise nicht so unterwegs ist. Gell? Man sieht es eigentlich die Dame selten so, sondern eher so. Das ist die gleiche Dame, die Queen, die Königin von England, ganz bekannte Königin. Letztes Bild. König oder nicht König? Was ist eure Meinung? Kein König sehe ich da. Kein König, kein König, kein König. Viele kein Könige. Ja, manche sind ja ganz sicher, aber die meisten sagen kein König. Es gibt den auch so. Das ist die Geschichte von Schülzenland. Schülzenland ist 51 Jahre alt und lebt in München. So ist seine Wohnung. Es ist seine Frau, die daneben ihm sitzt. Er ist evangelisch, er ist im Glauben groß geworden. Er arbeitet als Spüler in einer Gaststätte, in der Gaststätte Schweinsbräu in Hermannsdorf. Und manchmal kommt es vor, wenn er durch München geht, dass es Menschen gibt, die sich vor ihm auf den Boden werfen, die ihren Kopf und ihre Unterarme auf den Boden legen. Das muss für alle, die drumherum stehen, seltsam wirken. Ist für die aber nicht so seltsam, weil es sind nämlich seine Untertanen. Es ist tatsächlich ein König von einem Volksstamm, vom größten Volksstamm in dem Land Togo. Der lebt im Exil in München seit über 20 Jahren. Der hat damals, da war er noch, als wo er noch Prinz war, war er Journalist und oder Künstler und hat Bilder gemalt, die gegen das Regime, ein bisschen gegen das Regime waren. Und seither darf er sein Land nicht mehr betreten, weil dort eine Diktatur herrscht. Aber er ist nach wie vor König von diesem Königsstamm. Nur er wird überhaupt nicht so erkannt, in München sowieso nicht. Für die meisten Münchner ist er ein ganz normaler Mitbürger, wie jeder andere in München auch. Nur wenn dann er einkaufen geht und wenn es gibt noch 200 andere aus seinem Stamm, die auch in München leben, wenn die sich vor ihm auf den Boden werfen, dann ist es seltsam für manche. Für ihn ist auch komisch, wenn es in München passiert, in Togo ist es scheinbar normal. Woran erkennt man einen König? Woran erkennen wir den König Jesus eigentlich? Woran erkennen wir, dass Jesus König ist? Ist manchmal gar nicht so eindeutig zu sehen. Vielleicht sind euch bei dem Lied vorhin ein paar Dinge eingefallen, woran man Jesus als König erkennen kann. Aus der Passionsgeschichte, zum Beispiel der Einzug nach Jerusalem, dass er einzieht wie ein König, dass er zwar auf einem Esel reitet wie ein kleiner König, aber trotzdem einzieht und gefeiert wird wie ein König, der in seinen Heimatort einzieht. Oder die Krone, die man ihm macht, die Dornenkrone, habt ihr gesehen vielleicht im Film. Die Dornenkrone ist eigentlich ein Zeichen des Spotts, aber sie kann auch ein Zeichen dafür sein, dass Jesus als König erkannt wird. Oder die Soldaten hängen ihm auch einen Mantel um, wollen ihn verspotten als König, aber dadurch wird auch sichtbar, dass er König ist. Als er vor Pilatus steht, da fragt der Pilatus, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, du sagst es. Pilatus ist selber der, der gesagt hat, dass Jesus König ist. Der Thron des Königs Jesus ist kein gemütlicher Sitz mit einem Samtkissen drauf, sondern das Kreuz ist der Thron, das er besteigt. Und überhalb von dem Kreuz wird dann ein Schild angebracht, wo das auch für alle sichtbar steht. Inri steht da drauf. Jesus von Nazareth, König der Juden. Eigentlich ist das der Grund, warum er ihn hingerichtet hat, aber es ist gleichzeitig ein Kennzeichen dafür, dass er König ist. Und dann gibt's noch ein Merkmal, das uns daran erinnert, dass Jesus der König ist, gerade in der Passionsgeschichte als König erkennbar ist. Nämlich, die Bibel zeigt uns eine Geschichte, wo man erst im Rückblick erkennt, dass das eine Königsgeschichte ist, ein Hinweis auf ihn als König. Das war für die Leute damals, die das erlebt haben, gar nicht so zu erkennen. Obwohl es damals Anzeichen gab, dass er König war, hat man es damals nicht so erkannt, wie wenn man heute auf die ganze Geschichte blickt. Selbst der Johannes, der in seinem Evangelium schreibt, vom Einzug nach Jerusalem, der schreibt da, ja, wahrscheinlich ist gar nicht so klar, ob die ihn als König so angejubelt haben oder ob viele auch nicht einfach nur ihm zugejubelt haben, weil sie miterlebt haben, dass er kurz vorher den Lazarus wieder lebendig gemacht hat. Das schreibt der Johannes im Johannesevangelium extra dazu, dass die das mitgekriegt haben und dass sie deshalb dastehen und ihm zujubeln bei seinem Einzug. Vielleicht erkennt man erst im Nachhinein, dass es ein Königseinzug war. Wir sehen das heute deutlicher, wie die Leute damals. Wir sehen heute, wenn wir die Passionsgeschichte lesen, alle Anzeichen, die zeigen, dass es ein König ist, der da einzieht. Es ist manchmal so, wie wenn man ganz dicht vor einem Bild steht, dann sieht man nur einen Teil von diesem Bild. Ich habe das mal erlebt, als ich mal im Dalí-Museum in Figueres in Spanien war. Da gab es ein großes Bild und wenn man da direkt davor steht, da sieht man so kleine Bildabschnitte mit einzelnen Figuren und Bildern drauf und dann denkt man, ja, das ist das schöne Bild. Und dann irgendwann, wenn man auf dem Rundweg in dem Museum weiterkommt, sieht man das gleiche Bild nochmal, aber aus 20, 30 Meter Entfernung und man sieht erstmal, was das Gesamtkunstwerk ist. Das hat man gar nicht gesehen, als man so direkt mit der Nase davor stand. Und ich glaube, manchmal geht es uns mit biblischen Geschichten auch so. Die Leute, die damals dabei waren, die stehen quasi wie direkt davor, die können manches gar nicht erkennen, die können nur einen Ausschnitt sehen. Aber wir, wenn wir heute drauf schauen aufs Ganze, die gesamte Passionsgeschichte, dann entdecken wir viel mehr. Dann fällt es uns viel leichter, dass wir das Gesamtbild entdecken. Und so ist es bei dieser Geschichte, die heute unser Predigttext ist, auch. Markus 14, die Verse 3 bis 7. Ich zeige euch den Text zum Mitlesen. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Liebe Gemeinde, das ist schon ein bisschen eine verrückte Situation. Da kommt eine Frau und drückt ihre Hochachtung, ihre Ehre für Jesus aus und dann entbrennt eine Diskussion darüber, ob das in der Weise akzeptabel ist. Eigentlich ist das eine ziemlich kleinliche Diskussion, finde ich. Und es zeigt, dass früher nicht alles anders war und schon gar nicht alles besser. Es gibt solche Diskussionen heute auch noch, gell? Lohnt sich das überhaupt, was wir machen als Kirche? Darf man als Kirche viel Geld in eine Renovierung von einem Kirchengebäude zum Beispiel stecken? Oder gibt es nicht wichtigere Dinge, die man machen können mit dem Geld? Hören wir manchmal. oder auch in unserem Staat gibt es solche Diskussionen, wo es darum geht, soll sich unser Staat um auch andere Länder kümmern und die EU mitfinanzieren oder müssen wir erstmal um uns selber gucken? Es gibt doch hier auch Leute, die Geld nötig hätten, die eine kleine Rente haben und sowas. Eigentlich sind es kleine Diskussionen. Das ist so ähnlich wie die Diskussion damals bei den Jüngern in diesem Haus. Die haben auch angefangen zu diskutieren, ob das in Ordnung ist. Jesus ehren, okay, liebe Frau, aber muss das mit so einem teuren Öl sein? Hätte es nicht ein billigeres Olivenöl auch getan? Hätte man nicht die 300 Silberstücke für die Armen einsetzen können? Das sagt in der Version vom Johannesevangelium der Judas Iskariot, der später Jesus für 30 Silberstücke verrät. Warum verfallen die Jünger in so eine kleinliche Diskussion? Die Jünger sehen nur das, was direkt vor ihren Augen steht, was direkt vor ihrer Nase ist. Am Passafest war es so, dass man üblicherweise besonders an die Armen gedacht hat. Und deshalb muss es ja eigentlich im Sinne Jesu sein, so denken die Jünger, wenn man das, was man für das Öl hätte bekommen können, auch für die Armen einsetzt. Das ist die Tradition von diesem Fest. Und das ist jetzt doch dran. Kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Aber Jesus antwortet, lass sie. Das, was die Frau getan hat, war gut. Die Frau hat nämlich mehr gesehen als die Jünger in diesem Moment. Die Frau hat ein bisschen einen weiteren Blick gehabt als die Jünger in diesem Moment. Sie hat in Jesus nämlich einen besonderen gesehen, einen, den man nicht alle Zeit unter sich hat. Einer, der mehr ist als ein Helfer für die Armen, mehr als ein soziales Vorbild. Einer, der es wert ist, dass man ihm auch das Wertvollste gibt, das man geben kann. Sie sieht in ihm einen, den sie auf ganz besondere Weise ehren will. Und das ist keine Verschwendung, was die Frau da macht, das ist eine Ehrerbietung. Deshalb geht sie hin und salbt ihn mit dem teuren Salböl, weil sie was davon spürt, dass es besonders ist, dass Jesus jetzt da ist. Sie macht mit der Salbung sichtbar und auch für alle im Haus riechbar, dass Jesus ein Gesalbter ist. Gesalbter, auf Hebräisch heißt es Meschiach, Messias, auf Griechisch Christus. Messias, der Gesalbte, den sieht sie in Jesus und den macht sie durch die Salbung deutlich. Es ist ganz interessant, dass wir viele Berichte in der Bibel haben, die uns erzählen, dass man damals gemutmaßt hat, ob nicht Jesus dieser Messias ist, der schon lange angekündigt war. Aber wir haben bis dahin keinen Bericht, der uns davon erzählt, dass Jesus tatsächlich auch gesalbt worden ist. Vielleicht haben manche darauf gewartet, dass Jesus von einem Propheten gesalbt wird oder vom Hohepriester, dass dann für jeden klar wird, jetzt ist es der Messias, wenn es von oberer Stelle bestätigt wird. Stattdessen lesen wir von dieser umstrittenen Liebesbotschaft einer Frau. Ist das die Salbung gewesen, die Jesus als Messias klar macht? Jesus selber hilft den Jüngern ein bisschen nach in unserer Geschichte. Es geht nämlich noch ein bisschen weiter. Er lernt nämlich selber, was er da drin sieht in dieser Salbung. Die Verse 8 und 9. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Jesus macht die Jünger darauf aufmerksam, dass es eine viel weitreichendere Folge hat, als sie denken, die Salbung von dieser Frau. Noch bis in alle Zukunft, noch immer, wenn man bis heute, wenn man von diesem Evangelium erzählt, dann wird die Frau und das, was sie getan hat, eine Rolle spielen, weil sie einen Weitblick hat, weil da viel mehr drin hängt, als das, was die Jünger mit ihrem kurzen Blick sehen. Und auch schon, was die Frau sieht, ist vielleicht zu kurz geblickt. Denn Jesus sagt, die Frau salbt mich auf meinen Tod hin. Diese Salbung hat eine Bedeutung für den Tod. Ganz ehrlich, mich hätte wirklich interessiert, wie die Jünger darauf reagiert haben. Was soll das denn sein? Eine Salbung als vorweggenommene Totensalbung? Das gab's nicht in den jüdischen Ritualen damals. Man hat die Toten hinterher gesalbt, wenn sie tot waren. Aber vor dem Tod, das gab's nicht. Außerdem müssen Sie ja denken, warum redet Jesus eigentlich schon wieder von seinem Tod? Der Messias fängt doch gerade erst an. Die Wirksamkeit von Jesus geht doch erst los. Und manchmal frage ich mich auch, wie die Frau auf diesen Satz von Jesus reagiert hat. Vielleicht war sie sogar geschockt über die Interpretation von Jesus über ihre Salbung. Eigentlich wollte sie ja nicht einen Toten salben, sondern sie wollte ihm ja Ehre erweisen. Jesus sieht mehr Bedeutung in der Salbung, als die Frau selber in der Salbung sieht, weil er schon einen weiteren Blick hat. Weil er weiß, dass diese Salbung mit seinem Tod zu tun hat. Weil er weiß, dass die Frauen, die seinen Leichnam am Ostersonntagmorgen salben wollen, dass die zu spät kommen. weil er aufersteht. Das kann die Frau noch nicht sehen in dem Moment. Das kann sie gar nicht wissen, auch wenn es schon wenige Tage später soweit sein wird. Wir alle, wir wissen das, weil wir die ganze Geschichte kennen. Wir wissen auch, dass innerhalb kürzester Zeit Dinge passieren können, die man sich noch kurz vorher nicht für undenkbar gehalten hat. Das erleben wir jetzt in diesen Tagen auch ganz besonders, wie schnell das gehen kann. Und so war es damals in Jerusalem ja auch beim Passafest. Und umso wichtiger ist es, den Blick auf das Gesamte zu wenden, mit ein bisschen Distanz drauf zu sehen. Dann sieht und dann versteht man manchmal mehr. Wenn wir von der Distanz auf das Gesamtbild der Passionsgeschichte schauen, dann entdecken wir da drin noch mehr in dieser Salbung der Frau. Das ist die Salbung, die Jesus auf seinen Tod hin salbt. Aber es ist noch mehr diese Salbung. Weil zusammen mit all den anderen Hinweisen auf den König erkennen wir, dass auch die Salbung eine Königssalbung ist. Könige sind gesalbt worden damals. Und damit sind sie in ihr Amt berufen worden. Bevor die römischen Könige Israel besetzt haben, lange vorher, da haben Propheten diese Aufgabe gehabt, den neuen König zu salben. Und mit dieser Salbung Gottes ist dann auch die Erwählung sichtbar geworden. Sowas wäre doch angemessen für den Messias, für den König der Welt, dass er eine Königssalbung bekommt. Und er bekommt sie in dieser Salbung von dieser Frau mit dem Nardenöl. Das erkennen wir aus der Distanz. Das erkennen wir, wenn wir die ganze Geschichte anschauen. Das ist das Wertvolle, dass wir die Passionsgeschichte in der Bibel lesen dürfen, weil die macht uns den Blick möglich, dass wir das Ganze sehen, dass wir jetzt schon sehen können bei dieser Geschichte. Hier wird der König der Welt gesalbt. Der, der seinen Thron am Kreuz besteigen wird, der wird hier gesalbt. Nicht mit einer großen Zeremonie, nicht von Würdenträgern, sondern von einem weiblichen Fan. Das, was die Frau macht, ist beides gleichzeitig. Es ist die Totensalbung Jesu und es ist gleichzeitig aber auch die Königssalbung des Königs der Welt. Das kann man wirklich nur aus einer großen Entfernung so erkennen, dass sich im Sterben Jesus als wahrer König erweist. Damals hat es, was Jesus erlebt hat, ausgesehen wie Schwachheit, ausgesehen wie Ohnmacht. Und das hätte man auch gar nicht anders deuten können. Das, was damals wie das Ende gewirkt hat, das Ende von Hoffnungen, das sehen wir heute aus der Distanz als das Beginn, als der Beginn eines ganz neuen Lebens. Das, was damals wie eine Niederlage ausgesehen hat, das erkennen wir als den größten Sieg in der Weltgeschichte. Das Sterben Jesu ist es, was den Tod als Ganzen entmachtet und was die Ohnmacht, und erst die Ohnmacht am Kreuz bringt die Macht und die Königsherrschaft Jesu zum Ausdruck. Das sieht man aus der Distanz. Sein Auferstehen schafft was ganz Neues. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern er hat ein Reich, das bis in alle Ewigkeit reicht. Das ist sein Königreich. Wir erkennen den König, wenn wir das Gesamte sehen. Und deshalb ist diese Bedeutung der Salbung so viel größer, als die Frau vermutlich selber drin sehen kann. Und auf jeden Fall ist sie größer als das, was die Jünger in dieser Salbung sehen. Und auch der Einzug nach Jerusalem ist viel größer als das, was die Leute begriffen haben, die damals am Straßenrand mit Palmwedeln geschwenkt haben. Die Dornenkrone ist viel mehr als ein Spott von Soldaten. Und das Schild mit der Aufschrift Jesus von Nazareth, König der Juden, ist viel mehr als eine Information, warum er ihn zur Kreuzigung verurteilt hat. Alles das sind Zeichen, die uns auf den König hinweisen. Und aus der Distanz können wir das erkennen. Was hat das mit uns zu tun? Wir gehen jetzt in die Passionswoche und wir feiern Karfreitag und Ostern aus der Distanz. Anders als die, die damals dabei waren. Aber anders als die können wir auch das Gesamte sehen. Und das ist ein Vorteil. Deshalb sehen wir in allem, was damals passiert ist, nämlich nicht nur das Ende von großen Hoffnungen oder das Beseitigen von einem Aufrührer, sondern wir sehen in allem, was damals passiert ist, die Thronbesteigung des Königs. Wir sehen eben nicht nur sein Leiden, sondern wir sehen im Leiden das Überwinden. Und mit diesem Blick dürfen wir in die Passionstage gehen. Mit diesem Blick dürfen wir seinem Sterben und Auferstehen gedenken. Mit dem Blick können wir auch alles das sehen, was wir aktuell durchleben. Denn auch jetzt haben wir einen ganz arg kurzen Blick nur. Vielleicht erlebt ihr das selber auch so. Wir sind sehr kurzsichtig geworden in dieser Zeit, weil man gar nicht mehr weit blicken kann. Man weiß gar nicht, was in nächste Woche, übernächste Woche alles so gilt, wenn sich Gesetze so schnell ändern, wenn man auf einmal Dinge erlaubt werden oder eben verboten werden, die gerade noch ganz anders waren. Wir können gar nicht abschätzen, wie man später mal auf die Zeit der Corona-Krise zurückblickt, wie man das aus einer Distanz bewerten wird. Aber Auch wenn wir jetzt in einer sehr kurzsichtigen Zeit sind, dürfen wir jetzt schon wissen, zwei Dinge. Das erste ist, auch ganz kleine Dinge, die wir jetzt tun, können eine große Bedeutung haben. So wie es bei der Frau damals war. Etwas, das in ihren Augen vielleicht klein war, in den Augen der Jüngeren viel zu klein oder unwürdig, das kann was ganz Großes, Bedeutsames sein. Wenn wir beten und es manchmal vielleicht sich wie ein unscheinbares Gebet anfühlt, wenn wir diese Woche Abendmahl feiern und es daheim tun, ohne Gemeinschaft, nicht so wie wir es gewohnt sind, wenn wir uns Zeit nehmen für das Lesen in der Bibel oder wenn wir Jesus unsere Liebe ausdrücken, zum Beispiel indem wir uns Zeit nehmen, indem wir Loblieder singen, indem wir anderen unsere Zuneigung und Nächstenliebe ausdrücken, indem wir sie vielleicht mal anrufen oder vielleicht auch in der Zurückhaltung, dass man eben jetzt nicht den direkten Kontakt sucht und darauf verzichtet. Alles das kann eine viel größere Bedeutung haben, als wir jetzt vielleicht sehen. Das, was Gott draußen macht, wo wir mittendrin stecken, jetzt in der Zeit, wo wir täglich die Diagramme sehen mit den Kurven, die weiter steigen und wo wir auch selber betroffen werden vielleicht und Symptome haben, wir können jetzt noch nicht alles sehen. Aber das Kleine, das wir jetzt tun, kann trotzdem jetzt schon eine ganz große Bedeutung haben. Deshalb will ich euch ermutigen, dass wir es machen wie die Frau und nicht wie die Jünger. Dass wir lieber nicht denken, ob das, was wir Jesus bringen, das wert ist oder ob das sich lohnt, sondern eher, dass alles, was wir ihm bringen, noch viel mehr sein kann. Das ist das eine. Kleine Dinge können eine ganz große Bedeutung haben. Und das andere ist das, auch jetzt, wo uns der Weitblick fehlt, dürfen wir wissen, dass es einen gibt, der den Gesamtblick hat, der den Überblick hat, der uns da sieht, wo wir sind, aber auch das große Ganze. So wie Gott uns in der Bibel das Geschehen damals von Jerusalem hilft einzuordnen in ein Gesamtbild, so hat er auch jetzt das Ganze im Blick. Und deshalb ist gerade die Passionsgeschichte so wertvoll, weil gerade dadurch können wir auch sehen, dass er letztlich rettet, dass sein Weg auch durch Schweres hindurch letztlich zur Rettung führt. Dass auch wenn wir in unsere Erfahrungen jetzt gar nicht so aussehen, wenn wir jetzt vielleicht im Schmerz drin stecken, dass Gottes Geschichte weitergeht. Jesus ist König von einem großen Reich, eins, das wir jetzt vielleicht noch gar nicht überblicken können. Er ist ein König, den man vielleicht nicht gleich erkennt hier, aber er ist auch ein König, der uns Hinweise gibt und den Blick aufs Ganze. Das steckt drin in Passion und Ostern. Der König, der unscheinbar im Schweren mit dabei ist, der ist auch der König in der himmlischen Herrlichkeit, wo ihn dann jeder erkennen wird. Amen.